Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. In der zweiten Folge der Staffel Alles bröckelt spricht Anna Suchek mit Monika Wagner über Ruinen als Sinnbilder vergangener Herrschaft, über die Spannung zwischen Beweisführung und Vorstellungskraft und über die unsichtbaren Rückstände von Zerstörung, die sich als Partikel in der Luft verbreiten. Monika Wagner war Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg. Sie leitete das Funk-Kolleg Moderne Kunst und gründete das Archiv zur Erforschung der Materialikonografie. Ihre Forschung konzentriert sich auf Kunst vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Wahrnehmungsgeschichte und die Bedeutung künstlerischer Materialien.
Frau Wagner, schönen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Sie sind in Wien anlässlich der IFK-Konferenz Crumbling Worlds. Es geht um Ruinen, grob gesprochen. Wir hören hier im Hintergrund den Baustellenlärm von der großen U-Bahn-Baustelle in der Reichsratstraße, wo das IFK sich befindet. Sind Baustellen so etwas wie umgekehrte Ruinen oder wie ist das Verhältnis von Ruinen und Baustellen?
Ja, wir gehören zusammen. In eine Stadt ist ja ständig in einem Umbau. Es wird abgerissen und neu gebaut und im Fall von der U-Bahn wird ja in der Regel nicht so viel abgerissen, sondern zumindest hier, wie ich das sehe, wird es unter eine Straße verlegt. Aber grundsätzlich müssen wir damit rechnen, dass in einer zumal großen Stadt, aber es gilt vielleicht generell, die Ruinierung mit dem Aufbau in einem korrespondierenden Verhältnis stehen.
Für den Vortrag haben Sie sich beschäftigt mit Evidence and Imagination, also Beweislage und Vorstellungskraft, wenn ich das so auf Deutsch übersetzen kann, oder haben Sie bessere Wörter?
Nein, es geht um Beweisführung und um Fantasie oder Imagination. Und das sind so zwei Pole, die man in der Ruinendiskussion findet. Sie sind fast nie pur vorhanden. Fast alle Auseinandersetzungen mit Ruinen sind zugleich darauf angelegt, etwas wie eine Beweiskraft zu haben, was vielleicht das Bauwerk vorher war oder wie es so geworden ist, die Geschichte also einer Ruine. Und zugleich gehört da auch fast immer eine Art von Vorstellungskraft zu. Nur die beiden Pole sind unterschiedlich valide in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kontexten.
Wir werden dann noch genauer darauf eingehen, auf die Beispiele, die Sie genannt haben. Die sind recht überraschend, darf ich jetzt einmal sagen, oder unerwartet gewesen für mich, aber sehr interessant in diesem Spannungsfeld. Ruinen, wenn wir uns für Ruinen begeistern, also durch die ganze Kulturgeschichte eigentlich, was hat das für Ursachen? Also Sie haben einen Grund genannt, dass wir uns in einer besseren Zeit wähnen, dass wir zurückblicken auf eine schlechtere Zeit oder auf Katastrophen, die uns erspart geblieben sind, wenn es sich um sehr alte Ruinen handelt.
Ja, ich hatte das Beispiel von William Gilpin im 18. Jahrhundert, der sagt, also Cromwell und Henry VIII. Waren die größten Verschönerer unserer Landschaft, indem sie Ruinen hergestellt haben. Diese Ruinen waren aber zeitlich so weit entfernt, dass sie nicht mehr bedrohlich waren und an ihnen sollte sozusagen imaginär auch im Zeitalter der Aufklärung darüber sinniert werden, dass man in einer besseren Zeit lebe, in der die Macht dieser alten Herrschaftsinstanzen gebrochen seien. Darauf war England stolz, also sich vom Papismus unabhängig gemacht zu haben, die Glorious Revolution von 1688 gehabt zu haben, ein parlamentarisches System aufgebaut zu haben. All das sollte im Angesicht der vergangenen Ruinen imaginiert werden. Und das ist ein Fortschrittsnarrativ, das da drin enthalten ist. Ich habe mich nicht so intensiv mit klassischen Ruinen beschäftigt, aber ich denke, ein Stück weit Fortschrittsnarrativ ist auch da drin, selbst wenn sie ästhetisch als normativ gewertet wurden.
Es sind ja auch, das muss angemerkt werden, diese Ruinen, die sind ja auch Orte der Macht, also auch in dem Sinn auch architektonische Symbole der Macht.
Ja, aber der vergangenen Macht, darum ging es mir. Also erst wenn diese Macht vergangen ist, können diese Orte und diese Zeichen als etwas genossen werden, über das man kontemplieren kann, aber indem man sich selber als diejenigen sieht, die nicht mehr dem unterliegen, die nicht mehr dieser Macht unterliegen, die einstmals ausgeübt worden. Und das ist in den Schriften von Gilpin ja also so extensiv entwickelt worden, sozusagen eine Art Gebrauchsanweisung, wie man die Ruinen wahrnehmen soll.
Wie verhalten sich denn diese Ruinen zur Landschaft? Also geht es gar nicht zu sprechen von künstlich geschaffenen Landschaften, in denen Ruinen als Follies platziert werden eigentlich, also inszeniert werden künstlich. Aber wie verhalten sich diese Ruinen, von denen wir jetzt gesprochen haben, zur Natur in den Darstellungen?
Ja, dann werden sie völlig integriert und das Narrativ ist auch das, dass die Ruine wieder überführt wird und sich in Natur auflöst und von daher der Prozess, die longue durée, sowieso siegt und diese alten Herrschaftssymbole keine Macht mehr ausüben werden. Die sind total integriert in die Landschaft. Und das Interessante ist ja, dass um 1800 eben die Ruinen auch als isolierte Elemente so hochgeschätzt werden. In dem Moment, wo sie wie in England mitunter in der Nähe von neuen Bergwerken oder von den Coppermills wie in Neath Abbey geraten, werden sie negativ bewertet, weil dann stört dieser soziale Impetus von diesen armen Leuten, die da irgendwo in den Ruinen Zuflucht gesucht haben, da wird gerade dieses Fortschrittsbewusstsein durchgestört, durch diese soziale Dimension, die der Reisende, der ja höher gestellt war, sonst nicht wahrgenommen hat.
Das ist auch thematisiert worden um die Leidtragenden, also die Menschen, die, also das betrifft natürlich besonders Naturkatastrophen, um die Leidtragenden, die manchmal Hunderte in Tausende gehen, die verwundet werden, sterben, ihr Zuhause verlieren, die sind hingegen in der Kunstgeschichte selten abgebildet.
Ja, das kommt allerdings darauf an, welchen Mediengebrauch wir gerade verhandeln. In der populären Grafik, die sehr stark in der Katastrophenikonografie verankert war, also zum Beispiel die Sintflutdarstellungen sind verbreitet, da gibt es sowas. Es sind also Repertoireformeln, in denen also verzweifelte Menschen dargestellt werden. Die sind sozusagen die Spektakelebene. Das gibt es. Die haben aber den Nachteil, dass sie überhaupt nicht mit dem wissenschaftlichen Stand über die Erforschung von Naturdesastern übereinstimmen. Während die wissenschaftlichen Untersuchungen über die Ursachen von Erdbeben, die im späten 18. Jahrhundert ja ein großes Thema waren, sehr stark vorangetrieben wurden und da war Evidenz postuliert und nicht Imagination. Das war das große Aufklärungsprojekt von dieser gottgegebenen Strafe, dieser Vorstellung von der Strafe des Erdbebens als Strafe wegzukommen und zu den naturbedingten Ursachen zu gelangen. Und dazu brauchte man zunächst mal Instrumente und auch Know-how, menschliches Know-how, um festzustellen, was könnte dafür ausschlaggebend gewesen sein.
Haben Künstler dabei eine Rolle gespielt, diese Evidenz visuell herzustellen?
Ja, das war ein außerordentlich wichtiger Punkt. Das ist eine Art Artistic Research, die integriert wurde. Die großen Forschungsreisenden des späten 18. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die haben alle mit Zeichnern, mit Künstlern zusammengearbeitet. Denn zur Evidenzerzeugung gehörte nicht allein das Wort, sondern das Visuelle war außerordentlich wichtig, denn vieles lässt sich kaum beschreiben. Man muss die Beschreibung plus die Darstellung sehen und diese Darstellung ist natürlich immer auch Interesse geleitet. Da steckt schon ein Stück Vorstellungskraft drin, dass man sich überhaupt einem bestimmten Phänomen nähert, dass man das registriert. Aber dieses Phänomen soll dann auch detailliert mit Evidenzanspruch dargestellt werden.
Ein Beispiel, das Sie genannt haben und detailliert analysiert haben, das betrifft eine Publikation, die nach dem Erdbeben in Kalabrien 1783 gemacht wurde. Also da sind verschiedene Grafiken angefertigt worden. Einige davon sind in einer Publikation herausgekommen und die dokumentieren sozusagen die Schäden, die entstanden sind. Aber auch darüber hinaus ist es ein Beitrag zur Erdbebenforschung.
Ja, und zwar ein sehr gewichtiger, weil diese Unternehmung von 12 Männern in dem Fall, unter anderem zwei ausgebildete Zeichner, zwei Künstler, sind eine Woche nach dem letzten Erdbebenstoß aufgebrochen, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Und zu dieser Bestandsaufnahme gehören zum einen die Ruinen. Messina ist das berühmteste Beispiel, aber auch sind ungefähr 150 Orte besucht worden, wo man im Einzelnen die Schäden dokumentiert hat, aber vor allen Dingen die Verwerfung in der Landschaft, die sind ausgemessen und dargestellt worden. Also, und das war ein großes Projekt, das zu unternehmen, indem man auch die neue Instrumente eingesetzt hat, um überhaupt zu gucken, was ist denn da passiert? Wie hoch sind Verwerfungen? Wie, wenn eine Straße plötzlich nicht mehr weiterführte, was ist da passiert? Wie weit ist das abgesackt? Gibt es Temperaturveränderungen? All das hat man erstmal systematisch erfasst und versucht, mit dieser Publikation, dieser Historia de Fenomeni, de Terremoto, überhaupt einer wissenschaftlichen Diskussion verfügbar zu machen. Und das müssen wir ja so in dieser ganzen Aufklärungszeit sowieso uns vorstellen, dass Artistic Research, wie wir es heute nennen würden, außerordentlich wichtig war als Publikationsmedium, um etwas öffentlich zu machen, um Phänomene, die in entlegenen Gebieten aus der damaligen Perspektive waren, in die Community, in eine Öffentlichkeit zu bringen, die transregional war. Und dazu waren auch transdisziplinär, würde man heute sagen, Exkursionen, Expeditionen notwendig, die wie in Kalabrien Architekten, Botaniker, Geologen, Künstler, auch ein Pfarrer, alles mit dabei hatten, ja, um sich solchen Phänomenen überhaupt stellen zu können und das zu diskutieren.
Dann machen Sie einen sehr interessanten Sprung in die Gegenwart, und zwar haben Sie sich auch beschäftigt mit der Gruppe Forensic Architecture, die von E.L. Weitzmann gegründet wurde und am Goldsmiths College verhaftet ist. Konkret haben Sie sich da angeschaut, die Untersuchungen nach der großen Explosion im Hafen von Beirut 2020. Was ist denn hier der Forschungsansatz von Forensic Architecture?
Ja, ich sehe da eine gewisse Analogie zu den kalabrischen Expeditionen, die allerdings unter heutigen Gesichtspunkten natürlich mit anderen Mitteln arbeiten, die aber interdisziplinär angelegt sind und Ursachenforschung betreiben. Und das sehe ich als das verbindende Stück. Und ich würde immer sagen, Ursachenforschung hängt auch damit zusammen, dass man zunächst mal imaginär oder fantasievoll eine Idee entwickeln muss, um dann für diese Vorstellung Evidenz zu entwickeln. Und das macht Forensic Architecture mit sehr unterschiedlichen visuellen, vor allen Dingen visuellen Mitteln. Sie werden sehr kritisiert, zum einen, dass sie ins Museum gehen, zum anderen, dass sie zu viel Voice-Over nehmen und damit sehr viel didaktisches Instrumentarium einsetzen. Aber mir ging es darum zu zeigen, dass auf der einen Seite Evidenzproduktion visuelle Instrumente braucht und nutzt, vor allen Dingen dann, wenn sie sich an eine Öffentlichkeit wendet. Und das ist auch analog zu dem Projekt der Aufklärung. Und dann habe ich auf der anderen Seite dem gegenübergestellt, meiner Meinung nach eine Reflexion über den Gallery Space, über die Bedingungen im Ausstellungsraum zu arbeiten. Und das habe ich versucht mit den Cloud Studies zu zeigen, denn die unterscheiden sich. Sie sind nicht mehr ein Fallbeispiel, sondern sie ziehen visuelle auch Anmutung, nicht nur Evidenz, sondern auch Anmutung in einem neuen Projekt zusammen, das eine eigene Erzählung über die Ausbreitung von Giftstoffen in der Luft produziert. Und darin wird gezeigt, wie lokale Ereignisse über die Wolkenproduktion global werden. Und das finde ich ein außerordentlich interessantes Projekt, was im Galerieraum seinen Ort gefunden hat.
Ich habe mir da auch gedacht, also in Bezug auf Ruinen, dass das ja, also diese Partikel, die da herumschweben in der Luft und in Wolkenform vielleicht sichtbar sind, aber das sind ja auch alles Mikropartikel von menschlichen Erzeugnissen, ja. Also das sind ja irgendwie pulverisierte Ruinen, die wir da, die uns umgeben und die wir einatmen.
Ja, das ist der Teil, der nicht mehr als Ruine bezeichnet wird, der fehlt. Der ist ja irgendwo verblieben, der sedimentiert irgendwo, aber zunächst mal geht er in der Regel in die Luft. Und bei heutigen Dimensionen von Explosionen, die Ruinen verursachen und sowas, was vor allen Dingen im Fokus von Forensic Architecture ist, haben wir zunächst mal eine Wolkenbeladung, sage ich jetzt mal, mit den Partikeln, die an der Ruine fehlen. Und über die wird viel zu wenig gesprochen, was damit passiert. Und das war mein Anliegen, zu zeigen, dass Forensic Architecture nicht allein mit der Ruine als physischen Hinterlassenschaft arbeitet, sondern auch mit dem, was dabei verloren geht und sich aber gleichwohl wiederfindet, nämlich in der globalen Ausbreitung über die Luftströme.
Frau Wagner, vielen Dank für das Gespräch und noch eine schöne Zeit in Wien.
Danke.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klingowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martor und mir, Martin Gasterner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.